Einer Studie zufolge dauerte die Sendezeit aller Berichte über Afrika in den Nachrichten des deutschen öffentlichen Rundfunks im gesamten Jahr 2024 gerade einmal 8 Minuten. Man mag es kaum glauben. Zehntausende Menschen sind Opfer des Krieges in Sudan. Die Zahl der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge übersteigt 14 Millionen. Im Sudan herrscht derzeit die einzig anerkannte Hungersnot der Welt. Die Berichterstattung in den deutschen Medien ist immer noch spärlich. Und sie verschweigt einen wesentlichen Tatbestand, nämlich die deutsche Mitverantwortung an den Entwicklungen im Sudan. Und zwar nicht nur in Kolonialzeiten, sondern heute. Dies in den Blick zu rücken, hat sich die Evangelische Akademie Frankfurt vorgenommen in einer Reihe von Online-Veranstaltungen. Ausschnitte aus den ersten beiden Veranstaltungen im April hören Sie gleich.
Roman Deckert ist Historiker, Sudan- und Südsudan-Analyst. Roman Deckert kennt das Land und seine Geschichte wie kaum ein anderer. Herr Deckert ist uns heute aus Französisch-Guayana zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind, Herr Deckert, und dass Sie mit uns der Frage nach der deutschen Verantwortung nachgehen.
Dank vor allen Dingen an all Sie, die Teilnehmenden, denn dass es also dieses große Interesse gibt jetzt von Ihrer Seite und das alleine, dieses Gefühl der Solidarität, der Aufmerksamkeit, das bewirkt schon etwas, denn es geht ja auch um psychologische Traumata und da ist es einfach schlimm für viele Sudanesinnen und Sudanesen zu denken, nicht nur sie werden vergessen, sondern sie werden bewusst ignoriert. Ich beschäftige mich seit 1996 mit dem Sudan, also seit fast 3 Jahrzehnten. Und ich frage mich das natürlich auch ständig, warum aller möglicher Scheiß, entschuldigen Sie die Ausdrucksweise, mehr Aufmerksamkeit bekommt als der Sudan. Es ist natürlich so, dass die Leute eher einen Bezug finden zu der Situation in der Ukraine oder vielleicht früher auch im Balkan, weil da sehen einfach die Leute so aus, wie die meisten von uns. Die Häuser sehen so aus und in Darfur sieht es halt eher aus wie auf dem Mars. Und deswegen ist das natürlich eine Hürde. Ich sehe das oftmals so, dass Redaktionen mir sagen, ja, nein, das ist zu komplex, damit überfordern wir unser Publikum. Also die wollen dann halt diesen Dualismus Afrikaner gegen Araber, was natürlich bei etwas näherer Betrachtung wirklich Mumpitz ist. Da ist zwar auch irgendwo was dran, aber es ist natürlich viel, viel komplexer. Und ich glaube, dass teilweise die Medien ihr Publikum auch unterschätzen und sozusagen im vorauseilenden Vereinfachungen dort verfahren. Es kommt dann dazu, ich würde behaupten, es gibt eben auch eine unbequeme Wahrheit, dass wir in Anführungszeichen, wir als Deutschland, als Westen, ich lebe in der Schweiz, die Schweiz spielt da natürlich auch, Stichwort Gold, zum Beispiel Banken, eine traditionell klischeehafte, schlechte Rolle. Es gibt auch in Sachen Sudan sowas wie einen deutschen Sonderweg, den ich Ihnen ganz kurz skizzieren möchte. Und zwar muss man zwar betonen, dass natürlich der Sudan in erster Linie eine Eigenverantwortung hat. Ja, also man kann jetzt auch nicht alles, diese Tendenz gibt es im Sudan auch, sozusagen alles auf externe Akteure zu schieben. Nein, natürlich gibt es interne sudanesische gesellschaftliche Probleme und es gibt diese Eigenverantwortung. Aber es ist doch unstrittig, dass es also eine sehr, sehr starke Einmischung seit jeher gegeben hat von außen. Und da spielt eben Deutschland eine Rolle. Ich denke, deswegen haben deutsche Medien oder hat die deutsche Öffentlichkeit, hat die deutsche Politik eigentlich eine besondere Verantwortung, auch sich dazu behandeln. Aber ich würde auch eigentlich argumentieren, normalerweise braucht es überhaupt nicht diese besondere Verantwortung, sondern ganz einfach menschliche Empathie. Ja, also auch wenn wir gar nichts damit zu tun hätten. Also es findet ja offensichtlich in einem globalen Kontext statt, aber selbst dann würde es uns ja was angehen, einfach als Mitmenschen. Eine kurze Sache. Das Deutsche Reich hat tatsächlich, das wissen selbst viele Sudanesinnen und Sudanesen nicht, eine durchaus wichtige Rolle gespielt im Sudan bei der Kolonialisierung. Nämlich, also der Sudan war ja im 19. Jahrhundert vor allen Dingen unter osmanischer Herrschaft bzw. ägyptischer Herrschaft. Und es gab dann das erste Mal in den 1880er Jahren einen einheimischen Aufstand. Und bei der Rückeroberung des Sudans Ende der 1890er Jahre und der Etablierung des anglo-ägyptischen Kondominiums. Das war formell eine britisch-ägyptische Doppelherrschaft, aber weil Ägypten faktisch auch unter britischer Herrschaft stand, war das also faktisch eine britische Kolonialherrschaft. Da hat das Deutsche Reich eine ganz wichtige Rolle gespielt als Verbündeter Großbritanniens und man hat sich also gegenseitig die Interessenssphären zugeschoben. Das Deutsche Reich hatte für Deutsch-Ostafrika quasi die Zustimmung bekommen von Großbritannien. Übrigens auch das Recht, sudanesische Söldner zu rekrutieren. Das waren die sogenannten Askari-Soldaten, die dann in Deutsch-Ostafrika unter anderem einen der ersten Genozide des 20. Jahrhunderts, nämlich bei der Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstands, für die Deutschen im Prinzip gekämpft haben. Der wichtigere Punkt ist dann allerdings die deutsch-deutsche Sonderrolle während des sogenannten Kalten Krieges, so genannt, weil bei uns war er kalt. Im Sudan, Südsudan vor allen Dingen, aber auch im Horn von Afrika war es ein heißer Krieg. Und der wichtige Punkt dabei zum Verstehen ist, dass der Sudan genau seine Unabhängigkeit erreicht hat, 56, als in Bonn die sogenannte Hallstein-Doktrin ausgerufen wurde. Es ging darum, der DDR die internationale Legitimation zu verwehren, gerade in den dekolonialisierten Staaten des globalen Südens, damals der Dritten Welt, die diplomatische Anerkennung der DDR zu verhindern. Und dafür hat man also von Bonner Seite aus den Sudan zum Bollwerk. Das hat also Franz Josef Strauß Selig selber genauso formuliert, den Sudan zum Bollwerk auszubauen gegen östliche Einflüsse, als Hinterhof Ägyptens mit Blick auf die Nilwasser, als Brücke zwischen arabischer und afrikanischer Welt. Und da hat man also den sogenannten Sicherheitsapparat aufgebaut, also den Geheimdienst, die Polizei und vor allen Dingen die Armee, die vorher sehr schlecht ausgerüstet war, mit deutschen Waffen, hochgerüstet Fuhrparks, Ausbildung. Also das waren Rekordbeträge, die da gerade in der ersten Hälfte der 60er Jahre geflossen sind. Und dadurch ist die sudanesische Armee überhaupt erst zum zentralen Akteur in der sudanesischen Politik geworden. Der Sudan ist trauriger Rekordhalter, was Putsche und Putschversuche angeht in Afrika. Und dass die Armee überhaupt erst so dominant werden konnte, war also durch die bundesdeutschen Rüstungshilfen möglich geworden. Interessant ist, ich habe also ein Vierteljahrhundert daran geforscht. Erst im letzten Jahr bin ich darauf gestoßen, dass eine Schlüsselfigur in diesem Zusammenhang der langjährige Resident des Bundesnachrichtendienstes BND in Khartoum gewesen ist, von Ende der 50er bis Ende der 60er Jahre. Ein Mann namens Erich Ulbrück. Und der hatte sein Spionagehandwerk als Rüstungsexperte im Reichssicherheitshauptamt unter Walter Schellenberg gelernt, im Auslandsnachrichtendienst der SS. Also es gibt hier eine etwas gespenstische Kontinuitätslinie, sagen wir mal, vom preußischen Militarismus, Stichwort Askaris, über Nazi-Deutschland bis in heutige Zeiten. Also ich war gerade vor ein paar Wochen in Berlin, habe dort im Nachlass von Leni Riefenstahl geforscht. Sie wissen sicherlich, dass Leni Riefenstahl ja ihr Comeback sozusagen gefeiert hat mit ihren Bildern in den Nuba-Bergen im Sudan. Und sie ist dann 2000 nochmal mit 97, 98 Jahren dorthin zurückgekehrt. Und ich habe also ein Foto gefunden von Riefenstahl umringt von ihrer Eskorte sudanesischer Soldaten. Und alle von denen haben also G3, Heckler und Koch Sturmgewehre, das ehemalige Standardordnanzgewehr der Bundeswehr, ein automatisches Gewehr. Und vielfach mache ich die Erfahrung, dass Leute sagen, na ja, also diese Rüstungshilfen im Kalten Krieg, das ist ja bedauerlich, aber kalter Kaffee, lange her, kann man nichts machen. Aber es gibt viele Bilder von RSF-Kämpfern, also von Rapid Support Forces mit G3-Gewehren. Das heißt, dieses Erbe aus dem Kalten Krieg wirkt bis heute fort. Also nicht nur mittelbar, sondern unmittelbar. Was eigentlich fast noch schlimmer für mich ist, denn das ist ja nun Geschichte, aber ich denke, sie verpflichtet zu besonderer Verantwortung, das ist die heutige Lage. Es ist unbestritten. Außer den Vereinigten Arabischen Emiraten selber bestreitet niemand, dass die Vereinigten Arabischen Emirate der Hauptunterstützer der genozidären Rapid Support Forces sind. Das ist vielfach bewiesen. Und wenn Sie auf die offizielle Seite vom Deutschen Auswärtigen Amt gehen und dort die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten nachschauen, dann werden Sie sehen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ganz offiziell ein strategischer Partner Deutschlands sind, also von uns allen. Und da frage ich mich dann doch, Also, wenn der wichtigste Partner einer genozidalen Miliz unser strategischer Partner ist und wir an anderen Stellen, also ein bisschen selektiv vielleicht schon, aber immer das internationale Recht, Völkerrecht hochhalten, was macht das dann mit uns? Es ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, es sind nur die Sudanesinnen und Sudanesen, die den Sudan retten können, aber wir können ihnen behilflich sein. Zumindest indem wir keine Komplizen sind. Und wenn wir also für hunderte Millionen Euros Rüstungslieferungen an die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch an Saudi-Arabien, Katar, Türkei und so weiter liefern, also auch unter grün geführten Wirtschafts- und Außenministerien, dann frage ich mich, was hat das mit feministischer Außenpolitik zu tun? Auch wenn diese Waffen nicht direkt im Sudan landen, dort werden andere Waffen gebraucht, aber trotzdem, wenn ich der Waffenbruder des Waffenbruders einer genozidären Miliz bin, was bedeutet das dann für mich? Als letztes möchte ich darauf hinweisen, also ich habe sehr viel in Archiven geforscht. Ich war noch vor 2, 3 Monaten im Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg. Und ich habe da etwas gefunden, was ich vorher schon im Archiv des Auswärtigen Amts gesehen hatte. Aus den 60er Jahren in Freiburg war es aus den Anfang der 90er Jahre, denn die Zusammenarbeit der deutschen Bundeswehr mit der sudanesischen Armee ist noch weitergegangen nach dem Putsch von Bashir 1989. Sie wurde das letztlich erst 1994 eingestellt. Eigentlich nur wegen der sudanesischen Parteinahme für Saddam Hussein im Kuwaitkrieg. Tatsächlich war es interessant zu sehen, wie doch ein einzelner Fernsehbericht von Joe Angara einer vergleichsweise kleinen Welle von Proteststreifen gegangen sind im Ministerium selber, die dann aber vor allem von den Bundestags abgefragt werden. So hier, ich bekomme aus meinem Wahlkreis Fragen. Warum kooperiert ihr denn mit der sudanesischen Armee? Und das hat Druck ausgeübt. Das hat nicht die Zusammenarbeit so alleine beendigt, aber es war ein wichtiger Faktor. Und das hat mir einfach gezeigt, dass wir alles waren auch kirchliche Initiativen übrigens dabei, eher katholische, aber die evangelische Kirche war ja auch aktiv immer mal wieder. Also das wäre mein Appell. Sie alle sind an irgendeiner Stelle in der Gesellschaft tätig und können dort etwas machen. Die Emirate zum Beispiel sind sehr anfällig, was Reputationsverlust angeht. Es gibt da sehr viel Whitewashing, Sportswashing, Tourismuswashing. Also wenn man an solchen Stellen ansetzt und versucht, dort ein anderes Narrativ zu setzen, dann haben wir alle dort auch Möglichkeiten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an dem Thema dranbleiben, gehen Sie zu Ihrem Bundestagsabgeordneten und fragen Sie, hey, was ist das los? Warum sind wir strategische Verbündeter eines völkermordenden Alliierten?
Als Rückfrage, wie wirkt denn das Erbe der Kolonialzeit und durch die Geschichte hindurch fort heute im Sudan? Also wo und wie merkt man das?
Das Einfachste ist die Kolonialzeit. Das bewährte Motto von Teilen und Herrschen, das haben die Briten natürlich perfektioniert, um den Sudan damals zu beherrschen. Und die sudanesischen Machthaber haben das also in der Folge perfektioniert. Sie haben also auch eine Elite aus dem Niltal, aus Khartoum und dem nördlichen Niltal eingesetzt, deren Netzwerke den Sudan bis heute dominieren. Und also die RSF-Milizen, die kommen ja aus Darfur und aus Tschad und so weiter, aber so mörderisch die sind, die haben teilweise auch sozusagen einen Grund. Es ist die Marginalisierung in den Peripherien und die Monopolisierung von Macht und Ressourcen in Khartoum. Das ist das britische. Das deutsche Erbe, da würde ich sagen, eben die Konflikte im Sudan sind wahnsinnig komplex. Also es gibt immer auch eine hyperlokale Ebene, regional, national, international, global. Aber wenn man die Konfliktursachen auf einen einfachen Nenner runterbrechen wollte, dann ist in der Sudanforschung gilt das Stichwort von der Militarisierung des politischen Marktplatzes. Und das bedeutet im Prinzip, ich kann mittlerweile nur noch im Sudan Zugang zu Macht und Ressourcen bekommen, wenn ich eine bewaffnete Streitmacht hinter mir sammel. Das ist einfach die Dominanz der alten Männer mit den größten Kanonen, die halt durchsetzen, dass sie am Verhandlungstisch sitzen. Und das versucht jetzt auch die Konferenz in Berlin zu durchbrechen. Ja, das ist natürlich schwierig. Deswegen sind also an der Konferenz in Berlin zum Beispiel das Burhan-Regime und RSF nicht eingeladen. Aber es zirkulieren all diese Waffen und es gab früher natürlich traditionelle Mediationsmechanismen, ja. Also auch früher gab es natürlich Konflikte, vor allen Dingen um Zugang zu Weideland etwa zwischen Nomaden und Kleinbauern. Das hat man früher mehr oder minder irgendwie regeln können, verhandlungsmäßig. Sobald ich aber ein automatisches Sturmgewehr in der Hand habe, ja, was aus 1 Kilometer jemanden runterschießen kann mit deutschem Ingenieursgenius, dann ist vorbei mit solchen Mechanismen. Also das ist eben das deutsche Erbe. In erster Linie würde ich argumentieren.
Ein paar Fragen aus dem Chat. Da war ein Kommentar im Chat gewesen, dass unter einem Kabinett Merkel auch Waffen an den Sudan geliefert worden sind, um flüchtende Menschen von der sudanesisch-libyschen Grenze fernzuhalten und auch noch heute die deutschen Waffen auf Bildern der RSF-Kämpfer zu sehen sind. Und dann wäre noch eine Frage, die Demokratiebewegung, was ist eigentlich aus den Akteuren geworden?
Ich höre das also auch immer wieder, dieses Argument, dass die RSF überhaupt erst von der Europäischen Union vor allen Dingen, beziehungsweise die Schweiz, also war auch daran beteiligt im Rahmen des sogenannten Khartoum Process. Man hat sozusagen die RSF zu Türstehern der Festung Europa machen wollen. Ich muss da so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn ich habe jetzt nicht gesehen, dass dort substanziell viel an Unterstützung gelaufen ist. Also es ist so, dass die RSF in erster Linie großmächtig und reich geworden sind durch den Krieg im Jemen. Dort haben nämlich die Saudis und die Emiratis damals noch zusammen, jetzt sind sie ja auf gegenüberliegenden Seiten in diesem Stellvertreterkrieg, der dieser neue Krieg eben auch ist, zwischen Saudi-Arabien auf der einen Seite und Emiratis auf der anderen Seite. Da im Jemenkrieg waren sie ja zusammen und da haben sie die schmutzige, blutige Arbeit am Boden. Die haben ja keine eigenen Bodentruppen geschickt, sondern nur aus der Luft bombardiert. Aber die Bodentruppen, da haben sie Söldner aus dem Sudan gekauft. Das waren vor allen Dingen von der RSF. So wurde eigentlich Mehdi mit seinen RSF überhaupt erst reich und mächtig. Der Punkt mit der Unterstützung durch Deutschland, EU, erweitert auch noch durch den Khartoum-Prozess, ist meines Erachtens ein anderer und das ist Legitimation. Vorher, das waren die Janjaweed, das war eine mordende Reiterhorde, die wurden dann zu den Neo-Janjaweed. Die sind jetzt auch nicht ganz deckungsgleich mit den damaligen Janjaweed-Milizen aus den 2000er Jahren, aber doch auch eine Kontinuitätslinie. Und vorher waren das einfach eine wilde Mörderhorden. Und durch diesen Khartoum-Prozess, an dem eben auch Deutschland beteiligt war, hat man sie geadelt quasi als legitime Akteure. Das ist für mich der Punkt. Zur zweiten Frage. Die Akteure, die damals tätig waren, die gibt es noch. Die sind natürlich sehr strapaziert. Ist natürlich auch ein wahnsinniger Rückschlag nach der Euphorie der Revolution. Es war eine Revolution, die sehr stark von jungen Menschen getragen wurde, gerade auch von Frauen und eben nicht nur in Khartoum. Früher hat sich alles immer so in Khartoum konzentriert, auch die früheren Revolutionen. Diesmal war es im ganzen Land fast. Das war also egalitaristisch eine wunderschöne Revolution. Da haben natürlich Ägypten, Saudi-Arabien und so, die haben überhaupt kein Interesse daran, in ihrem eigenen Hinterhof, also eine Basisdemokratie aufblühen zu sehen, quasi als Gegenmodell zu ihren autoritären Systemen. Und da ist ein anderer Kritikpunkt von mir an den westlichen Regierungen, dass sie diesen Verbündeten am Golf und in Ägypten nicht gesagt haben, haltet euch raus, so lasst die Sudanesen und Sudanesinnen ihr eigenes Ding machen. Stattdessen haben eben diese Kräfte die Konterrevolution betrieben. Also unsere Verbündeten, auch Saudi-Arabien, Ägypten. Wie viele Milliarden hat die EU jetzt als Sisi gegeben und küsst ihm bei jeder Gelegenheit den Popo, um es mal ein bisschen derbe auszudrücken. Es gibt immer noch diese Kräfte. Das ist sehr schön zu sehen. Das ist wirklich basisdemokratisch. Das waren vor allen Dingen die früheren Neighborhood Resistance Committees. Das sind heute die Emergency Response Rooms, die ja auch für den Friedensnobelpreis schon im Gespräch waren, letztes Jahr den alternativen Nobelpreis bekommen haben, verdienterweise. Die aber vor allen Dingen von der sudanesischen Diaspora unterstützt werden. Also mir ist ein Satz hängen geblieben von einer sudanesischen Aktivistin. Die größte Hilfsorganisation im Sudan, das ist die sudanesische Diaspora, die also unermüdlich sich Geld abspart und aus UK, Kanada, US und so dorthin Geld überweist und Leute dort denen zum Überleben verhilft. Also das ist sicherlich der Weg in die Zukunft, dass diese Kräfte sehr viel mehr zu sagen haben in einem zukünftigen Sudan. Und nach meinem Verständnis ist auch das tatsächlich, was die Konferenz in Berlin bei all ihren Defiziten sicherlich auch versucht und was man ja hoch anrechnen muss, den Gastgeberinnen dort.
Gerrit Kurz, er ist Politikwissenschaftler und seit 2022 in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten an der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Wir müssen schon deutlich vor der Unabhängigkeit Sudans einsetzen. Das gehört zum Hintergrund dazu, zu diesem Krieg, in dem sich im Prinzip die Ungleichheit und die strukturellen Herausforderungen und Probleme Sudans wie in einem Brennglas zeigen. Der Krieg ist eben auch die Manifestation von diesen strukturellen Entwicklungen, die es seit Jahrzehnten, zum Teil seit über 100 Jahren Anlauf genommen haben. Ich will damit nicht sagen, dass das jetzt alles unweigerlich die Folge davon war. Das ist es natürlich nicht. Wir sprechen immer noch von handelnden Menschen, insbesondere bewaffneten Akteuren, die auch sich hätten anders entscheiden könnten und auch heute noch können. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, diese Strukturen zu verstehen. Und davon ist, dass es schon unter der osmanisch-ägyptischen Kolonialherrschaft ab 1821 und dann später auch noch unter der ägyptisch-britischen Herrschaft, unterbrochen beides durch eine sudanesische Selbstherrschaft unter einem religiösen Führer, dass es also unter dieser Kolonialherrschaft schon im 19. Jahrhundert eine tiefe Ungleichheit gab und ein System der Ausbeutung angelegt wurde, das wir heute auch immer noch sehen. Und das betraf insbesondere, stark vereinfacht, dass sich als arabisch verstehende politische und kommerzielle Eliten aus dem Zentrum Sudans, also dem Zusammenfluss des Weißen und Blauen Nils, diese arabischen Eliten wurden bevorzugt behandelt. Die hatten auch besondere Entwicklungschancen und die blickten auch schon damals herab auf nicht-arabische Bevölkerungsteile, die sie teilweise damals als Sklaven sahen. Zum Teil waren das damals auch Sklaven. Aber die Fremdherrscher verstärkten diese Tendenz auch dadurch, dass Investitionen vor allem in Schulen, in Jobs, in Infrastruktur, in Gesundheitsinfrastruktur und so weiter viel stärker im Zentrum passierten als in der Peripherie außenrum, im Süden, im Westen, im Osten. Und das bedeutet, dass es bei der Staatswerdung Sudans, also Sudan wurde 1956 unabhängig, es keine geeinte, geteilte nationale Identität gab. Ja, einige Teile der Elite wollten sogar Teil von Ägypten sein. Also da gab es am Anfang unterschiedliche Vorstellungen drüber. Aber auch innerhalb des Landes gab es keine vollkommen geteilte nationale Identität. Und das verschlimmerte sich dann auch eher noch über die folgenden Jahrzehnte, weil der erste Bürgerkrieg in Sudan, der brach schon im Jahr vor der Unabhängigkeit aus, 1955. So war die Unabhängigkeit Sudans so von zwei großen Übeln geprägt, nämlich Krieg und Militärdiktatur. Verbunden auch mit einer Instrumentalisierung von sozialen, ethnischen Unterschieden und später kam dann auch noch ein religiöser Faktor hinzu. Das ausbeuterische Regierungssystem, das der unabhängige Sudan übernommen hat, wurde von den postkolonialen Regierungen fortgeführt, intensiviert. Und führte auch dazu, dass es, ich vereinfache jetzt sehr komplexe historische Prozesse, also es führte jedenfalls dazu, dass sich Menschen dagegen auflehnten und Rebellionen starten im Süden des Landes, insbesondere in den 50er Jahren, intensivierend dann in den 60ern und mit einem Friedensabkommen 1972 mit einer regionalen Autonomie für den Süden. Das wurde allerdings dann von der Regierung gebrochen, diese Autonomie. Und deswegen gab es dann eine erneute Rebellion von den Nachfahren der ersten bewaffneten Rebellion 1983 und der zweite große Bürgerkrieg, der Sudan über 20 Jahre lang erschütterte und erst 2005 zu Ende ging und dann mit dem Unabhängigkeitsreferendum 2011 in der Unabhängigkeit Südsudans gipfelte. Es gab auch im Westen des Landes in Darfur Konfrontationen zwischen arabischen und nicht-arabischen Bevölkerungsteilen. Und 2003 eskalierte das Ganze in einem Aufstand von ursprünglich zwei bewaffneten Gruppen gegen die Regierung. Die griffen am Flughafen in El-Fascher an und das war sozusagen der Start des Darfur-Krieges. Und wir sahen dann sowohl im Süden in den 80ern schon, aber auch später dann in Darfur, ein Muster in der Aufstandsbekämpfung durch den Staat, durch die Regierungen, nämlich dass die Herrscher nicht so sehr auf ihre eigenen Sicherheitskräfte, also auf das Militär setzten oder Polizei, sondern dass diese Sicherheitskräfte Milizen förderten, ausbildeten und die vor allem nutzten, um diese Kriege zu führen. Das war eine Strategie, die bereits unter der zivilen Regierung von Sadiq al-Mahdi Ende der 80er eingeführt wurde und dann unter Omar al-Bashir ab den 90ern noch intensiviert wurde. Und das folgt jetzt auch einem Ziel, nämlich den Krieg fern vom Zentrum zu halten. Und am besten den Krieg zwischen Angehörigen verschiedener Bevölkerungsteilen der Peripherie stattfinden zu lassen. Das war also ein Ausdruck eines Systems von Teile und Herrschern, einer bewussten Spaltung der Bevölkerung nach einem imperialen, kolonialen Muster, um sie leichter kontrollieren zu können. Eine dieser Milizen in Darfur, damals umgangssprachlich Janjaweed genannt, wurde später befördert. Und später gab es auch ein Gesetz und einen geregelten Namen, nämlich die Rapid Support Forces 2011. Und die wurde dann auch noch für andere Zwecke eingesetzt, nicht nur zur Aufstandsbekämpfung, sondern auch als Grenzpolizei, Migrationsmanagement, auch als Söldner in Jemen, als Prätorialgarde des Präsidenten. Und es war auch von Anfang an als Konkurrenz zur Armee angelegt, um Putsche, die es auch zahlreiche in der Geschichte Sudans gegeben hat, zu vermeiden. Und diese Konkurrenz wollte Präsident Bashir sich auch vor Putschen schützen. Und das gelang ihm 30 Jahre lang immerhin. Solange hatte er alle Fäden in der Hand. Aber die Opposition, zivile Seiten, lernten bei verschiedenen Protesten auch dazu. Und als dann die Brotpreise Ende 2018 stiegen, gingen viele Menschen auf die Straße. Und ursprünglich war eben die Forderung, die Subventionen wieder zu erhöhen. Aber das breitete sich dann sehr schnell auf Abschaffung des Systems aus. Und es gelang dann eben im April 2019, Bashir zu stürzen. Aber nicht das ganze System, sondern es brauchte dann Verhandlungen und auch wieder Demonstrationen trotz massiver Gewalt des Militärs. Und nach diesen Verhandlungen zwischen politischen Parteien und Militär wurde dann eben eine Übergangsregierung 2019 gebildet. Diese war zivil-militärisch. Zwischen technokratischen Mitgliedern, die von politischen Parteien nominiert worden waren, und Zivilgesellschaft und Teilen des Militärs. Und die Politiker waren schon damals der Auffassung, die das verhandelt hatten, zumindest dieses Abkommen, anders hätten wir das nicht hinkriegen können. Wir mussten das Militär beteiligen, hätten wir das nicht gemacht. So hat mir damals ein beteiligter Politiker das gesagt im Dezember 2019. Dann hätte es damals schon einen Krieg gegeben zwischen der Armee und den Rapid Support Forces. Diese Übergangszeit 2019 bis 2021 ging dann im Oktober 2021 abrupt zu Ende mit einem Putsch des Militärs. Also das Militär war ja schon mit an der Macht, aber es entfernte den zivilen Teil. Und das Problem, das dadurch entstand, war, dass, weil es dem Militär nicht gelang, weil es so starke Proteste gab, eine zivile Fassadenregierung zu bilden und sie auch nicht die Kapazitäten hatten, selber diese Regierung zu bilden, verlagerte sich die Konkurrenzsituation vom militärischen gegenüber dem zivilen Teil, wie das während der Übergangszeit gewesen war, verlagerte sich diese Konkurrenzsituation auch innerhalb dieses militärischen Konvente, also zwischen der sudanesischen Armee und den Rapid Support Forces. Und das verstärkte dann eben nochmal diese Rivalität. Und beide Seiten versuchten auch eben unterschiedliche zivile Partner zu gewinnen, was ihnen nicht richtig gelang. Es sollte dann einen Übergang geben zu einer rein zivilen Regierung. Da gab es schon ein Rahmenabkommen im Dezember 2022 und man verhandelte dann noch über einige Details oder wichtige Fragen, darunter auch die Sicherheitssektorreform, die Integration der Rapid Support Forces in die regulären Strukturen. Dazu gab es dann allerdings keine Einigkeit. Und am 15. April 2023 brach dann der Krieg aus. Wie hat sich der Krieg seitdem entwickelt? Es ist nicht ganz klar, wer den ersten Schuss gemacht hat, aber es war sehr deutlich, dass die ASF besser vorbereitet waren. Und im Unterschied zu früheren Kriegen brach dieser Krieg nicht irgendwo auf dem Land aus, sondern mitten in der Hauptstadt und mitten im politischen Zentrum und im militärischen Zentrum, auch im Zentrum der Macht. Und das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen dieses Krieges, das ihn von früheren Kriegen in Sudan unterscheidet. Am Anfang hatten die ASF auch viele Gewinne zu verzeichnen. Da kontrollierten sie weite Teile der Hauptstadtregion, Darfur im Westen, und später machten sie auch Eroberungen südlich von Khartoum. Aber die Armee brauchte etwas, aber dann konnte sie auf massive Rekrutierung setzen und bildete neue Verbände aus, Freiwilligenverbände insbesondere, arbeitete auch mit Kräften des ehemaligen Regimes zusammen. Und eroberte seit Ende 2024 südlich von Khartoum Al Jazeera State zurück, die Kornkammer des Landes und dann im März letzten Jahres die Hauptstadt auch wieder. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Punkt für die Regierung, die Hauptstadtregion wieder unter die Kontrolle zu bekommen. Mittlerweile ist es so, dass es einen Abnutzungskrieg gibt im Prinzip. Es gibt schon noch Entwicklungen, da wird vehement gekämpft, auch mit modernen Waffen. Aber wir sehen jedenfalls, dass die beiden Konfliktkoalitionen zwei unterschiedliche Teile des Landes kontrollieren und beide auch Regierungen ausgerufen haben. Die Armee hat Premierminister ernannt und die ASF haben auch eine eigene Regierung verkündet, die nicht wirklich arbeitsfähig ist für den weiten Teil des Landes im Westen und Süden, den sie kontrollieren. Und so kommt man da nicht voran. Gleichzeitig ist der Krieg von massiver Gewalt, insbesondere gegen die Zivilbevölkerung, gekennzeichnet, was sich immer wieder auch in Massakern, insbesondere in Darfur, gezeigt hat. Zuletzt besondere Aufmerksamkeit die Einnahme der ASF von El-Fascher in Nord-Darfur letzten Oktober, wo allein in wenigen Tagen 6.000 Menschen laut UN getötet worden sind, aber wahrscheinlich insgesamt in wenigen Wochen mehrere 10.000. Ich will es damit belassen. Danke.
Ja, an Sie, Herr Kurz, die Frage, wie war die Konferenz aus Ihrer Sicht in der letzten Woche in Berlin?
Gucken wir erst auf die Erfolge dieser Konferenz. Es gab einen humanitären Geberteil, wo Staaten Geld versprochen haben für die internationalen UN-Organisationen und Nichtregierungsorganisationen. 1,5 Milliarden Euro ungefähr wurden dort versprochen. Die müssen natürlich auch noch tatsächlich dieses Jahr ankommen. Über die Hälfte davon wurde von der EU und den EU-Mitgliedstaaten versprochen. Deutschland selbst hat über 230 Millionen Euro zugesagt. Und einige Geber, insbesondere die Europäische Union und Großbritannien, haben auch zugesagt, einen deutlich größeren Anteil als bisher so flexibel und direkt wie möglich an sudanesische gegenseitige Hilfsnetzwerke zu geben. Positiv war auch, dass es parallel dazu ein ziviles politisches Treffen gab von 40 Vertreterinnen und Vertretern aus Sudan, die eingeladen worden waren von der sogenannten Quintet, fünf multilateralen Organisationen, die seit einigen Monaten versuchen, einen politischen Prozess auf die Beine zu stellen. Also es gab auch Gruppen, die nicht dabei waren. Also die Koalition, die den ASF nicht nur nahesteht, sondern die ASF beinhaltet. Aber es waren Gruppen da, die der Armee nahestehen und vor allem viele unabhängige politische Parteien, aber auch Zivilgesellschaft, Frauengruppen, Jugendgruppen, professionelle Organisationen. Und diese konnten sich auf eine Abschlusserklärung einigen. Das war vor allem zwischen Pro-SAF und unabhängigen zivilen Gruppen seit Beginn des Krieges nicht möglich. Eine Erklärung für das Ende des Krieges und den Frieden voranzubringen. Es ging sozusagen mehr um das Signal als das, was tatsächlich drinsteht. Aber immerhin, es war ein gutes Zeichen. Schwieriger ist die Dimension, die internationale Unterstützung der Konfliktparteien. Es gab noch nicht mal ein gemeinsames Abschlussstatement, weil sich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate quergestellt haben. Die konnten sich nicht einigen, weil sie eben unterschiedliche Seiten unterstützen. Nicht, dass dieses Abschlussstatement jetzt so entscheidend gewesen wäre, aber das zeigt natürlich, dass die Bemühungen der USA, diese Länder, also Ägypten, Saudi-Arabien, die Emirate einzubinden und zu nutzen für eine Beendigung des Krieges, nicht besonders weit vorangekommen ist. Aber das ist auch die größte Herausforderung, die es eher gezeigt wurde durch diese Konferenz, als dass die Konferenz einen Beitrag geleistet hätte, sie zu überwinden.
Fragen aus dem Publikum an Herrn Kurz, wie die Lage im Südsudan aussieht, ob der Krieg an der Grenze der Länder Halt macht oder ob der Konflikt sich da auch auswirkt.
Ja, es gibt in Südsudan auch Bürgerkrieg. Es gibt schon seit vielen Jahren Unsicherheit, auch seit dem Friedensabkommen von 2018 in Südsudan. Aber seit letztem Jahr kann man auch wieder von Krieg sprechen. Es gibt aber auch Wechselwirkungen zwischen den Kriegen in Sudan und Südsudan. Es wird massiv, insbesondere für die RSF, in Südsudan rekrutiert. Es gibt vermutlich Tausende von Kämpfern aus Südsudan, die bei den RSF kämpfen auf individueller Basis. Es gibt auch 1,3 Millionen Menschen, die aus Sudan nach Südsudan geflohen sind. Die meisten davon, über 900.000, haben die südsudanesische Staatsbürgerschaft, haben aber vermutlich einen großen Teil ihres Lebens in Sudan verbracht, war ja mal ein Land, und haben jetzt auch keine Bleibe in Südsudan. Also die humanitäre Lage in Südsudan war vorher schon katastrophal und die ist dadurch nochmal verschlechtert worden. Es gibt auch in Grenzregionen, also insbesondere im Südosten, ASF insbesondere, die das Territorium Südsudans offensichtlich immer wieder benutzen.
Frau Hage Ali, Sie ist Politologin sowie freischaffende Journalistin. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt einen Impuls zur aktuellen geopolitischen Situation in Sudan geben.
Ich selber befasse mich ja viel mit zivil-militärischen Beziehungen und Waffenhandel. Deswegen gehen wir das Thema über diese beiden Aspekte im Krieg an. Es hält sich sehr hartnäckig diese Fehlwahrnehmung, dass der Krieg im Sudan in einem gewissen Vakuum steht. Und oft wird auch die Relevanz und ob und inwiefern uns der Krieg in Deutschland tangiert, gerade in diesem politischen Klima daran gemessen, kommen Flüchtlinge zu uns nach Europa oder tun sie das nicht. Und da hört meistens diese Wahrnehmung auf und trägt auch mit bei, dass der Krieg im Sudan gerne unter den Tisch fällt. Ich beginne direkt, glaube ich, mit einem Caveat, was viel mit Geopolitik zu tun hat und was nicht mit Geopolitik zu tun hat. Der Sudan ist auf dem afrikanischen Kontinent das Land mit den meisten Coup-Versuchen seit Unabhängigkeit. Und das bringt eine chronische Instabilität, vor allem weil man nicht nur Serien von Autokratien hatte, sondern auch immer wieder Versuche, demokratische Episoden voranzubringen und auch Experimente in Anführungszeichen mit Föderalismus. Das eine endete in der Sezession des Südsudans. Aber da ist es wichtig, sich vor Augen zu behalten, dass gerade in Ländern mit sehr vielen Coups genügend Zündstoff da ist, dass es nicht ungeachtet der geopolitischen Situation passieren kann, dass so ein Konflikt ausbricht. Denn wir haben im Sudan auch im Vergleich zu anderen Ländern mit einer sehr langen Putschgeschichte die sehr ungewöhnliche Konstellation, dass wir jetzt zwei fast gleichwertige Streitkräfte unter einem Staat haben. Das war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer Eskalation kam. Das war die Form im Sicherheitssektor, wo man gerade im Kontext von gescheiterten Transitionen, von Repressionen nicht die Mittel hatte, das auf regulärem Wege wirklich auszuhandeln. Man kämpft im Sudan an sehr vielen Fronten gleichzeitig unter auch sehr schwierigen logistischen Bedingungen aus militärischer Perspektive. Auch mit der großen Herausforderung, über eine sehr lange Zeit Kampfhandlungen im ganzen Land aufrechtzuerhalten. Und wir sprechen neuerdings auch von Kriegen im Krieg, Stichwort Darfur. Mit der jüngsten Eskalation ist das nochmal deutlich geworden, dass wir weitere Brennpunkte haben, die über die ursprüngliche Konfliktlinie, die man zwischen dem sudanesischen Militär und den Rapid Support Forces hatte. Und bis zum Beginn des Krieges war es auch so, dass die Rapid Support Forces sich ihre Waffenbestände noch mit denen der sudanesischen Streitkräfte geteilt haben. Natürlich, als es losging mit der Eskalation und mit dem Kriegsausbruch, wurde die Logistik und die Versorgung beider Truppen zu einer sehr großen Frage. Denn beide kämpfen unter sehr schwierigen Bedingungen, gerade in Khartoum zu Beginn. Im Krieg im Sudan unterteile ich diese Dynamiken und auch die Versorgung dieser beiden Streitkräfte gerne auf drei Ebenen. Eins sind Waffen, die schon aus vorigen Konflikten im Umlauf waren. Denn der Krieg im Sudan, auch wenn er in seiner Natur und auch in dem Beginn sich stark unterscheidet von vorigen Konfliktepisoden, ist nicht die erste Konfliktepisode. Das heißt, im Land gab es zum Kriegsbeginn bereits einen sehr hohen Bewaffnungsgrad in der Zivilbevölkerung. Dann die zweite Ebene ist ein bereits bestehender Waffenschmuggel in der gesamten Region über den Sudan hinaus. Denn der Sahel ist bekannt als Coup Belt. Viele Länder mit ähnlichen Governance-Problemen, mit ähnlichen Problemen im Verteidigungssektor und Konflikten um Zentralisierung und Dezentralisierung, wodurch zusätzlich im Kontext von schon bestehenden Sanktionen ein florierender Schwarzmarkt schon besteht, in dem Waffen im Umlauf sind. Das sind auch sehr ähnliche Transportwege für Migration oder auch Menschenhandel, Drogen, Korruption und so weiter und so fort. Und dann seit Kriegsbeginn die neuen Waffen, die in den Konflikt gekommen sind. Und das war gerade für die Versorgung der Rapid Support Forces und auch in den frühen Etappen dieses Krieges ein extrem entscheidender Aspekt, weswegen sich so eine paramilitärische Kraft überhaupt so durchsetzen konnte auf dem Schlachtfeld. Und das ist auch so der Beginn dieser Geopolitik des Konfliktes und wie sich auch seitdem gewandelt hatte, dass die Rapid Support Forces als reine Bodentruppe, die ja keine Luftwaffe hatte, sich Unterstützung von externen Akteuren gesucht hatte. Und wer zu dem Zeitpunkt, quasi zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen ist, war die Wagner-Gruppe. also unser erster wichtiger Akteur. Die Wagner-Gruppe, damals noch ein privater militärischer Dienstleister, der zwar schon im Auftrag von Russland unterwegs war in Afrika, gerade im Kontext der Afrika-Strategie, aber auch immer noch eigene Interessen mitverfolgt hatte. Und der Sudan ist in dieser Afrika-Strategie insofern wichtig gewesen, dass man sich zum einen natürlich den Zugang zu Gold als eine der wichtigen Ressourcen im Sudan gesichert hat und zum anderen auch dadurch, dass Russland gerade den Rüstungsmarkt auf dem afrikanischen Kontinent dominiert hat, dass man neben Waffen, mit denen ja auch die sudanesische Armee ausgestattet wurde, Personal entsendet hat, um Soldaten und Söldner anzulernen und zu trainieren, um eben diese Waffensysteme zu benutzen. Und zu Beginn war das noch ein bisschen zögerlich, diese Unterstützung, vor allem in Form von Logistik, von Luftbrücken, da es auch in den ersten Konfliktwochen große Unsicherheit darüber gab, was passiert denn da eigentlich im Sudan. Und entsprechend war auch eine gewisse Zurückhaltung da in der Unterstützung, denn man wollte, um sich im Zugang zum Goldmarkt und auch zu anderen wichtigen Ressourcen nicht zu verwirken, nicht vorschnell die eine oder die andere Seite zu stützen. Und das war in der Wagner-Gruppe, die direkt mit den Rapid Support Forces zu diesem Zeitpunkt kooperiert hat, anders. Das war nämlich direkt das eigene Interesse der Wagner-Gruppe, ein wichtiger Stakeholder, den man zu dem Zeitpunkt hatte. Aber dabei blieb es natürlich nicht, denn spätestens seit dem Fall des Assad-Regimes in Syrien, dass Libyen ein sehr wichtiger Knotenpunkt ist für die Wagner-Gruppe, für Russland. Und dass auch Verbindungen bestehen zwischen Mohammed Hamdan Daglo als Befehlshaber der Rapid Support Forces und Khalifa Haftar, der auch in Libyen einen ähnlichen Konflikt führte, auch unter Bedingungen eines zersplitterten Sicherheitssektors, nun auch mit der großen Schwierigkeit, das Land zusammenzuführen. Khalifa Haftar als Veto-Player kann sich diese Situation im Sudan zunutze machen und versorgte in Kooperation mit Russland beziehungsweise der Wagner-Gruppe zu diesem Zeitpunkt noch, die Rapid Support Forces unter anderem mit Treibstoff, aber auch mit Kampfpersonal und mit Waffen. Um diesen Nachteil, den die Rapid Support Forces zu Beginn des Konfliktes gegenüber des sudanesischen Militärs hatte, auszugleichen. In dieser Triade sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Vereinigten Arabischen Emirate, natürlich auch eine Vorgeschichte, dass man immer wieder in der Vergangenheit gegen Embargos verstoßen hatte, um Khalifa Haftar beispielsweise in Libyen zu beliefern. Hat dann natürlich auch sehr schnell mitgewirkt, denn gerade für die Emirate sind die Goldvorkommen im Sudan sehr wichtig und es war von großem Interesse, diesen Zugang zum Goldhandel weiterhin zu sichern. Und mit dem Krieg in der Ukraine haben sich auch viele russische Oligarchen in den Emiraten abgesetzt. Auch die Wagner-Gruppe hatte einiges an wichtigen Konten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und so wurde diese Triade aktiviert, die gerade zum Beginn des Konfliktes sehr wichtig war für den sehr unerwarteten Erfolg der Rapid Support Forces. Gleichzeitig geht aber auch Ähnliches für die sudanesische Armee, die sich nachversorgen musste. Später, nach der Meuterei der Wagner-Gruppe in Moskau, nachdem es sie dann nicht mehr gab und sie zum Afrika-Korps wurde, mischte dann Russland wieder mit. Denn eines der Gründe, weswegen Sudan so interessant ist für Russland, ist der Zugang zu einer Marinebasis. Und da entstand dann, nachdem aus dem privaten militärischen Dienstleister quasi ein offizieller staatlicher Akteur wurde über den Afrika-Korps, die Möglichkeit, auch wieder über den offiziellen Dienstweg an den Sudan heranzutreten, vor allem über die sudanesischen Streitkräfte und zunächst auch wieder die Verhandlungen um die Marinebasis wieder aufzunehmen. Was auch interessant ist in dem Kontext, dass sich im Sudan ein paar Trends auf dem afrikanischen Rüstungsmarkt ganz gut abzeichnen lassen. Und das eine sind Drohnen. Da man ja durch die ersten Kämpfe sehr viele Verluste in der sudanesischen Luftwaffe eingesteckt hatte, musste irgendwie nachgerüstet werden. Auf der einen Seite für die Rapid Support Forces musste irgendwie ein Ausgleich geschaffen werden. Und für die sudanesischen Streitkräfte musste schnell Ersatz her, denn es dauert natürlich sehr lange, Piloten wieder nachzubilden, gerade wenn diese heruntergeschossen werden. Das ganze Equipment, das verloren gegangen ist zu Beginn des Konfliktes, musste irgendwie schnell ausgeglichen werden. Und so kam es auch dazu, dass beide auf Drohnen zurückgriffen. Und auf Seiten der sudanesischen Streitkräfte sind da die wichtigsten Akteure die Türkei und der Iran geworden. weil beide Länder auch gerade auf dem afrikanischen Kontinent sich Land für Land verschiedene Sektoren erschließen, eben über den Vertrieb von Drohnen. Und die Türkei setzt sich da auch neben beispielsweise China, das auch eine wichtige Position hatte auf diesem Rüstungsmarkt, durch. Und der Krieg im Sudan ist da insofern günstig, weil das eine Instabilität ist, die auch auf absehbare Zeit erhalten bleibt. Und durch diese große logistische Schwierigkeit, dass man an sehr vielen Fronten gleichzeitig kämpft, man entsprechend auch immer wieder Nachschub braucht und den eigenen Radius der Anschläge, die man tun kann, vergrößern musste. Und das ist so diese Pull-Dynamik, die andere Akteure mit reinzieht in diesen Konflikt. Andere Güter, die auch wichtig waren, auch aus dem Ausland, sind natürlich Treibstoff und immer wieder Söldner. Und das ist gerade so das geopolitische Setting dieses Kampfes. Es ist im Kern weiterhin ein innenpolitischer Konflikt, der sich auch jetzt mit dem Zerfall der zentralen Regierung mit historischen Konflikten überlagert. Es steht aber auch viel auf dem Spiel. Zum einen mit dem Goldhandel, jetzt auch mit Gummi Arabicum. Das ist ein Harz, das in sehr vielen Lebensmitteln, in Medikamenten ist, in sehr vielen Industrien benötigt wird und wo Sudan der wichtigste Lieferant ist. Jetzt hat man die Möglichkeit, unter Marktwert an diese sehr wichtigen Ressourcen ranzukommen. Und jetzt auch im Kontext von weiteren Konflikten ist Sanction Evasion eine sehr wichtige Motivation, sich auch mit einzubringen. Denn zum einen das Senden von Waffen, das Entsenden von Gütern ist eine relativ risikoarme Art und Weise, eine gewisse Präsenz in diesen Konflikt zu projizieren und selber Risiken eingehen zu müssen. Man schickt einen Transportflug hin oder man schickt über den Landweg bestimmte Konvois hin. Man weiß aus anderen Fällen, beispielsweise der Zentralafrikanischen Republik, Russland, dass diese komplizierten Landwege auch gerne dafür genutzt werden, zu Netzwerken in Anführungszeichen, und zwar mit allen Stakeholdern, die man da hat, um eben weiterhin lukrativ zu bleiben. Das hat man auch in anderen Konflikten, die Grenze zwischen, wer ist denn jetzt tatsächlich Kriegspartei und wer mischt sich dann extern ein, wie wichtig das dafür ist. Aber das größte Gefahrenpotenzial für Zivilistinnen und Zivilisten passiert unabhängig von diesen neuen Waffenlieferungen. Denn die Waffen, die reinkommen, sind Drohnen, sind sehr moderne Waffensysteme, die auch sehr besondere Anwendungsgebiete haben. Wohingegen wir doch immer wieder aus Augenzeugenberichten erfahren, aus Videomaterial sehen, dass es doch nach wie vor die sehr alten konventionellen Waffensysteme, also das Sturmgewehr, die Pistolen sind, alles, was kleines oder mittleres Kaliber hat, weil das natürlich die Attraktivität in Anführungszeichen hat, dass diese besonders leicht zu verwenden sind, besonders resistent sind, bei diesem Klima nicht so viel gewartet werden können und dass diese auch aus vielen Quellen bezogen werden können und eben nicht einfach aus der Ferne sanktioniert werden können, gerade wenn das alte Waffen sind, die in diesen neuen Konflikt gekommen sind.
Frau Ali, Sie haben ja über das Thema der Waffenlieferungen gesprochen. Es gibt Waffenlieferungen, auch deutsche, an Vereinigte Arabische Emirate. Gibt es Anzeichen, dass diese Waffen auch in Sudan weitergeleitet werden? Kann man so etwas nachweisen oder liegt das in der Natur der Sache, dass so etwas schwer ist nachzuvollziehen?
Also grundsätzlich, es kann nicht ausgeschlossen werden. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Wir haben in den letzten Monaten durchaus festgestellt, dass beispielsweise die Emirate auch Equipment aus Großbritannien in den Sudan gesendet haben. Also nicht nur Waffen, sondern auch Bauteile, Ersatzteile für Motoren. Gerade wenn man so eine Bodentruppe hat mit dem stereotypischen Toyota, ist man sehr auf diesen Nachschub angewiesen. Und es ist tatsächlich so, dass man gerade im Sinne des Ausweichens von Sanktionen und auch jetzt mit dem Schaden für die Reputation versucht, diese Transportwege so gut es geht zu verschleiern. Und deswegen kam es auch vor im Laufe des Konfliktes, dass eben nicht über den direkten Wege von den Emiraten Waffen in den Sudan kamen, sondern beispielsweise auch über Uganda, die dann weiter in den Tschad kamen und dann in den Sudan. Und auch ein weiteres Instrument, diese, ich nenne es mal Beweiskette, so verworren und undurchsichtig wie möglich zu halten, ist es, Waffen von anderen Lieferanten zu nehmen oder Equipment und das dann in den Konflikt zu befördern. Das heißt, es kann auf keinen Fall ausgeschlossen werden, dass Waffen aus Deutschland über diese Umwege in den Konflikt im Sudan kommen. Und es kommt auch immer wieder vor, dass offizielle militärische Bestände abgezwackt oder abgeleitet werden. Gerade bei Munition, so eine Munitionskiste kann die Größe einer Handtasche sein. Es ist nicht allzu schwer, hier und da abzuzwacken. und sich so diesen Hauptbestand der Waffen zusammenzuschustern. Und dieses Zusammenschustern von Waffen, also was auch die Rapid Support Forces machen, dient auch dazu, die Versorgungswege zu diversifizieren. Denn wir vergessen immer wieder, dass Akteure Sanktionen antizipieren und wissen, es gibt Embargos, es gibt Schwierigkeiten, sich diese zu beschaffen und dass es auch mit einem großen Risiko verbunden ist, sich auf einen wichtigen Versorger einzulassen. Und das spricht natürlich auch dafür, dass die Emirate sich auch da das, was sie entsenden, aus verschiedenen Quellen zusammenschustern, um auch selber die eigene Beteiligung, die eigene Mitschuld und eben diese Beweiskette so undurchsichtig wie möglich zu halten und auch gleichzeitig die Stakes zu erhöhen, wenn man eben versucht zu sanktionieren, weil Waffen in den Umlauf gekommen sind. Also gerade wissen wir zu Beginn des Konfliktes, Vereinigtes Königreich, die USA waren da relativ schnell mit Sanktionen, die EU hinkte noch ein bisschen hinterher, bis da die ersten wirklichen Sanktionen kamen. Wenn eben auch die eigenen Waffen, also gerade als Sanktionsentsender mit betroffen sind, wird das Ganze ja noch mal ein bisschen komplizierter. Und so schafft man sich eine Art Schutzraum oder man kauft sich so ein bisschen Zeit im internationalen Feld, um es noch mal schwieriger zu machen. Also zum einen wirklich nachgewiesen zu werden als Versorger und zum anderen dann auch sanktioniert zu werden.
Dies waren Ausschnitte aus den Online-Veranstaltungen der Evangelischen Akademie Frankfurt vom 4. und 21. April dieses Jahres mit dem Titel Blickwechsel Sudan. Die Aufzeichnungen in gesamter Länge stehen im Internet.